hängt ja nicht an, irgendwie man lernt sich kennen und direkt beim zweiten Treffen ist es dann so, und jetzt musst du dich prostituieren, sondern es ist so eine kleine Grenzverletzung nach der nächsten.
Und er hat mir auch ganz schöne Angst gemacht. Und dann hat man auch irgendwie so gemerkt, dass er entweder angetrunken oder unter Drogen stand. Und dann hat er mir danach noch eine E-Mail geschrieben, wo er geschrieben hat, ich will, dass dich das Leben genauso fickt, wie es mich gefickt hat.
Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Das wird heute ein Tag. Okay, ich sag's nochmal.
Wer hat das Ritalin?
Wer hat das Ritalin versteckt?
Lied? Ja, genau. Wie ist denn das mit der Kokos? Ist das eigentlich eine Kokosnuss, oder?
Wer hat das Ritalin versteckt? Ja, okay, ich bemühe mich. Es ist auch sehr früh am Morgen um 11.
Ja.
Also, hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich, Luisa, haben heute eine total spannende Gästin und ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut, ihr ganz viele Fragen zu stellen. Und das ist Alina von der Diakonie Hamburg. Und Alina erzählt uns gleich genauer, was sie da macht. Hallo Alina.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich habe Alina angefragt, weil wir noch nie, glaube ich, über dieses Thema Loverboy-Methode geredet haben. Und das, glaube ich, voll gefährlich ist, weil, genau, natürlich ja auch zurzeit wieder super viel über Zwangsprostitution und sowas geredet wird. Und dann immer so dieses Bild von irgendwie der Frau, die im Keller an Heizungsrohr gefesselt wird und dann irgendwie so, genau. Und darüber können wir auch später noch genauer reden. Aber so eine voll typische Methode ist ja diese Loverboy-Methode, wo man halt vielleicht gar nicht sofort mitkriegt, dass man gerade irgendwie in Zwangsprostitution rutscht oder so. Genau, also da reden wir ganz ausführlich drüber, aber deswegen finde ich dieses Thema super wichtig. Und ja, und Alina ist, ihr nennt euch Fair Love, richtig? Von der Diakonie Hamburg, beziehungsweise der Fachberatungsstelle Prostitution in Hamburg. Und ihr arbeitet, so wie ich das verstanden habe, eben speziell mit Opfern von der Loverboy-Methode. Genau, habe ich das so richtig auf dem Schirm?
Genau, also das ist so ein Schwerpunkt in unserer Arbeit, die Loverboy-Methode. Und der andere Schwerpunkt ist quasi in Anführungszeichen die Prostitution von minderjährigen Mädchen, in Anführungszeichen, weil es natürlich offiziell keine freiwillige Prostitution von Minderjährigen gibt, es natürlich aber Personen gibt, die aus welchen Gründen auch immer, ja, sich prostituieren. Und dann machen wir noch Präventionsarbeit, also wir klären auf und gehen irgendwie an Schulen und in Jugendzentren und Mädchenclubs und ja, wollen so ein bisschen für das Thema sensibilisieren.
Ja, voll gut.
Wow, krass.
Ja, ich würde total gern im zweiten Teil des Gesprächs nochmal wirklich genau über eure Arbeit reden und sowas. Und aber vielleicht erstmal für alle Menschen, die das auch gar nicht wissen und kennen, diese Loverboy-Methode, dass wir die immer besprechen, was das eigentlich ist und so. Ja, vielleicht kannst du uns da erstmal so einen Überblick geben. Genau, was ist die Loverboy-Methode? Ja, wie funktioniert das oder was für eine Masche ist das so?
Ja, also das ist eine Form der Zuhälterei. Ja, strafrechtlich ist es auch eine Form des Menschenhandels und diese Masche ist eben so besonders perfide, weil dort junge Männer, also meistens so junge volljährige Männer bis ungefähr Mitte, Ende 30, gezielt Mädchen und junge Frauen irgendwie kontaktieren, ansprechen, anschreiben auf verschiedenen Apps, an öffentlichen Plätzen, in Diskos, wo auch immer und sich erstmal so als ganz normale, nette junge Männer ausgeben und irgendwie zu den Mädchen oder jungen Frauen dann eine erstmal ganz normale Liebesbeziehung aufbauen und sich also nicht vorstellen als, hey, ich bin Zuhälter oder wie wär's, willst du eigentlich in der Prostitution tätig sein, sondern ja, sie bauen eine Beziehung zu den Mädchen auf. Meistens verlieben die sich dann auch sehr schnell, diese jungen Mädchen oder jungen Frauen. Und ja, dann geht das alles meist recht schnell, dass irgendwie die Beziehung ganz intensiv wird und die Mädchen irgendwie emotional abhängig sind und irgendwie alles für ihren Freund tun würden. Und dann in der Regel geben diese Männer dann irgendwann aus, dass sie irgendwie ein großes Problem haben. Also dass sie zum Beispiel Schulden haben oder irgendwie ja in irgendwas verwickelt sind, wo ihnen jetzt was ganz Schreckliches droht, wenn sie nicht so und so viel Geld bezahlen. Und dann kommt meistens so die Idee auf, nach großem Hin und Her und Zögern und nein, eigentlich will ich das ja gar nicht, aber dass das Mädchen dann irgendwie mit irgendjemandem schläft und dann sind die Schulden erlassen oder dass das Mädchen mit irgendwelchen ja Männern schläft und dafür gibt es dann genug Geld, dass dann alles wieder toll ist und dann sind die Probleme weg und dann ist die Beziehung wieder genauso schön wie vorher. Und das klingt, finde ich, immer so ganz weit weg und so ganz ja absurd, wie irgendwie aus so einem fast schon schlecht erdachten Hollywood-Film. Es funktioniert aber und das kann sich irgendwie niemand vorstellen und deswegen ist es so schwierig, von außen Hilfe irgendwie einzuleiten, beziehungsweise viele Mädchen wohnen tatsächlich noch bei ihren Eltern und die kriegen davon nichts mit und das finde ich total erschreckend. Weil diese Männer gehen jetzt irgendwie nicht willkürlich vor. Also das ist schon so eine richtige, das heißt ja auch Loverboy-Methode. Das ist schon eine Methode, wo irgendwie gezielt ja auch verschiedene Formen der Gewalt angewendet werden. Oder ich glaube auch, dass sich da ausgetauscht wird, was gut funktioniert. Also es ist eigentlich wie so eine sehr gewaltvolle und toxische Beziehungen. Das muss jetzt nicht körperliche Gewalt sein, sondern psychische Gewalt. Also das Mädchen wird von Anfang an irgendwie so, ich beschreibe das immer so als Achterbahnfahrt. Also die Beziehung ist super intensiv. Es gibt total krasse Höhen, irgendwie mit wahnsinnigen Liebesbekundungen und Geschenken und Komplimenten. Und du bist die Schönste und eine Prinzessin. Und wir bauen uns was zusammen auf und wir kaufen uns ein Haus. Und dann genauso schnell geht's irgendwie wieder bergab mit Eifersucht, Verboten, Kontrolle, grundlos Streit anfangen. Und in der Regel in diesen Dynamiken ist es ja nicht so, dass gerade junge Menschen, die wenig Beziehungserfahrung haben, so sagen, oh, das tut mir aber jetzt nicht gut oder hier geht jemand über meine Grenzen oder das ist ja total gewaltvoll oder toxisch, dieses Verhalten, sondern die Mädchen zweifeln dann an sich selber und fragen sich, was habe ich falsch gemacht und wollen ihrem Freund dann ja gefallen und wollen irgendwie, dass alles wieder harmonisch wird und entschuldigen sich dann. Und also es ist so ein Auf und Ab und dadurch entsteht irgendwie auch ganz schnell diese emotionale Abhängigkeit. Häufig geht das einher auch mit Isolation von Freundinnen und Familie, sodass quasi dieser Mann so wirklich der Mittelpunkt des Lebens wird und dass sie dann irgendwie auch das Gefühl hat, ohne ihn kann sie und will sie auch gar nicht mehr leben. Also er ist so das Allerwichtigste und das nutzt er dann eben aus.
Wow, das ist so heftig zu hören. Ich glaube, in meinem eigenen Universum war ich ja so eine, ja, ich bin ja schon ein bisschen älter und selbstbewusst, stelle ich mir einfach immer vor, dass sowas heutzutage in Anführungszeichen nicht mehr so passiert. Es gab ja auch mal diese interessante Serie, die kennst du bestimmt, über Hamburg und die die kam jetzt erst raus. Ich habe es gerade nur den Namen vergessen. Weißt du es noch, Lenia?
Du Luden hast die auch meinst gesehen. Du?
Bitte?
Luden?
Genau, Luden. Hm. Hast du die Serie gesehen?
Ich glaube nicht. Ich habe vielleicht mal reingeguckt.
Okay, also ich fand die auf jeden Fall sehr gut. Und das war spielte aber auch, glaube ich, in den 80ern. Und dann dachte ich, okay, damals kann ich mir vorstellen, dass sowas halt passiert. Aber heute dachte ich so, das ist nur naiv von mir vielleicht, das zu denken, dass wir eigentlich so aufgeklärt sind und dass ja Frauen auch heutzutage viel emanzipierter sind und so und durch das Internet ja viel aufgeklärt und so, da dachte ich, dass es nicht mehr so passiert. Aber du würdest jetzt sagen, so von deiner Erfahrung und von dem, was ihr so vorgesetzt bekommt, dass es tatsächlich immer noch so ist, tendenziell vielleicht weniger schlimm oder schlimmer geworden? Oder was würdest du sagen?
Ja, schwer zu beurteilen, aber ich war oder bin genauso schockiert. Also in so meiner Vorstellung dachte ich auch, das kann ja eigentlich nicht passieren. Also ab einem gewissen Punkt muss doch irgendwie auffallen, entweder von außen oder dem Mädchen selber, dass irgendwie ja irgendwas hier ganz gewaltig schief läuft. Aber im Rahmen auch dieser Präventionsarbeit habe ich schon mitbekommen, dass häufige Aussagen von Mädchen sind, naja, es ist okay, wenn mein Freund mir was verbietet, oder es ist okay, keinen Kontakt zu anderen Jungs zu haben, wenn er dann eifersüchtig ist, oder ich verstehe, dass ich nicht ins Schwimmbad soll, weil mich dann andere im Bikini sehen, oder auch Aussagen wie, naja, wenn er mich dann im Streit schlägt und sich dann aber entschuldigt, dann verzeihe ich ihm auch. Also es sind so ganz viele Aussagen da gefallen, die mich sehr nachdenklich gemacht haben und wo ich so gemerkt habe, vielleicht hat sich viel verändert und vielleicht sind auch viele Jugendliche sensibilisiert oder auch selbstbewusster und setzen sich mit vielen Themen auseinander, aber viele junge Menschen eben auch nicht, oder die sind immer noch sehr geprägt von so Geschlechterrollen und Stereotypen, Verhaltensweisen. Wie hat ein Mädchen zu sein? Wie hat ein Junge zu sein? Also auch so diese Attribute, der Junge ist stark und bestimmt und gibt irgendwie den Ton an und entscheidet und beschützt. Also das, gerade in dieser Loverboy-Methode, finde ich, ist so ein sehr konservatives Bild von Beziehungen, auch mit diesem, wir kaufen uns ein Haus und wir gründen eine Familie. Also so ein sehr, finde ich, also aus meiner Sicht so ein bisschen altbackenes Bild, dass da aber eine 16-Jährige so denkt, wow, das ist mein Traum und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Irgendwie auch der Mann als Beschützer und ich als Prinzessin, die irgendwie schwach und hilflos ist. Aber das scheint irgendwie doch für viele Mädchen ansprechend zu sein oder das zu sein, was sie sich wünschen. Und ich glaube, gerade Mädchen, die vielleicht nicht so selbstbewusst sind oder unsicher sind. Und wir können uns wahrscheinlich alle erinnern, die Pubertät ist einfach auch eine sehr unsichere und stressige Zeit, wo man sich selber noch finden muss und gucken muss, was man möchte und wie man leben möchte. Und irgendwie so ganz neu eintaucht ja auch in dieses irgendwie Beziehungsding, wie auch immer.
Ich würde da auch total gern mal mit einer Betroffenen reden. Ich kam auf das Thema eigentlich über so zwei kleine Dokus von so zwei Funkkanälen auf YouTube, die über Temp Life, heißt glaube ich diese, kann man das Organisation nennen, keine Ahnung, also das ist quasi so Typen, junge Typen, die sich halt gegenseitig beibringen, wie das geht, so ein bisschen Pickup-Artist-mäßig auch, und die haben quasi diese Loverboy-Methode genutzt für OnlyFans. OnlyFans ist ja so ein Online, so eine Online-Plattform, wo Menschen eben also auch Pornos, vor allem Pornos und sowas hochladen können und damit Geld verdienen können, und die haben das quasi, diese Loverboy-Methode, so dafür genutzt und machen das halt so richtig professionalisiert. Genau, und so kam ich eigentlich da drauf, und da haben die auch mit so ein paar betroffenen jungen Frauen oder Mädchen geredet, die ich bisher irgendwie noch nicht kontaktieren konnte. Aber falls ihr da draußen zum Beispiel von der Loverboy-Methode schon mal betroffen wart oder betroffen seid, dann meldet euch mal, weil ich würde es auch so gern mal aus dieser Perspektive verstehen, weil für mich von außen das auch so voll klar ist und ich denke, das muss man auch mitkriegen. Aber wenn man da drin ist, ich glaube, dann werden ja solche psychischen Tricks angewendet, die auch schon total quasi fundiert sind und irgendwie ausprobiert und so, und die einfach funktionieren. Und dann denkt man von außen irgendwie, das muss man auch merken, aber von innen ist es halt wahrscheinlich, also einfach so krass manipulativ wahrscheinlich, dass man es einfach nicht mitkriegt so.
Ja, tatsächlich, weißt du, wo du gerade das erzählst, ich erinnere mich auch, als ich so 20 war, ist mir mal sowas passiert, wo ich drüber nachdenke immer noch, ob das sowas war, ob das so ein Loverboy-Typ war. Weil ich habe ja mit 20 schon Escort gemacht und war da so, ich glaube, damals war ich noch bei einer Agentur, aber ich war auch so auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Und ich bin dann beim Aldi, glaube ich, gewesen und habe eingekauft oder so. Und dann ist mir mir sind meine Einkäufe runtergefallen, oder es war so ein bisschen Hollywood-mäßig, mir ist irgendwas runtergefallen, und der hat mir dann geholfen, das aufzuheben. Der stand irgendwie hinter mir in der Schlange, und es war so ein sehr charismatischer, Ende 20-jähriger, sommersprossiger, rothaariger Typ, also auch sehr gut aussehend, also wirklich charismatischer Typ, und der hat mir dann geholfen, meine Einkäufe nach Hause zu tragen. Und irgendwie, ich weiß nicht, das hat sich dann so relativ schnell eine relativ intensive Beziehung mit dem entwickelt. Auch sexuell war das richtig krass. Also der war auch sehr, sehr, sehr leidenschaftlich. Und ich habe dann, und dann sind wir sehr viel spazieren gegangen, haben sehr viel geredet. Und dann hat er irgendwie schon kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, dann erzählt, dass er mir was erzählen muss, aber nicht weiß, ob er das erzählen kann und so. Und ich dann so,
kannst du mir schon erzählen und so. Ich habe ja auch ein paar Sachen, die ich nicht erzähle. Ich habe ihm natürlich nicht erzählt, dass ich Escort war. Und dann hat er mir so erzählt, ja, also ich habe mal, Sexarbeit gemacht oder ich war mal Escort oder so. Und dass man da ja viel verdient oder ich weiß gar nicht mehr, wie es war, aber so nach dem Motto, du könntest das ja auch mal machen. Und ich war natürlich dumm und naiv und habe dann gelacht und gesagt, haha, ich bin ja schon Escort. Und dann war das, also ich weiß nicht, ob er irgendwie über meine damalige, also ob er mich irgendwie vielleicht darüber gefunden hat und dann so wie verfolgt hat und dann darüber kennengelernt hat. Aber jedenfalls hat sich das zu einer ganz schön krassen, so toxischen, also hat sich sehr schnell in so eine Richtung entwickelt, von was du so beschrieben hast mit diesen Höhen und Tiefen. Und er hat mir auch ganz schöne Angst gemacht und ich hatte damals ja irgendwie noch, so ich hing noch meinem Ex-Freund und so. Und deswegen habe ich mich dann von ihm relativ schnell getrennt. Und diese Trennung war extrem. Also der war wirklich pissed. Also man hat richtig gemerkt, wie aggressiv der wurde. Also der hat mir dann so einen, ich weiß gar nicht mehr, wir haben uns dann getroffen. Und dann hat man auch irgendwie so gemerkt, dass er entweder angetrunken oder unter Drogen stand, obwohl er immer so ein super safer Typ war. Und mich dann so wie bedroht hat schon fast. Und dann hat er mir danach noch eine E-Mail geschrieben, wo er geschrieben hat, ich will, dass dich das Leben genauso fickt, wie es mich gefickt hat. Oder irgendwie so, also richtig crazy. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, oh Mann, bin ich da irgendwie von irgendwas gerade entkommen durch Zufall? Oder, also weil ich naiv, also ich bin immer naiv, aber mit 20 war ich extrem naiv. Ja, also ich frage mich, wie häufig kommt sowas auch vor?
Aber hat er irgendwann mal versucht, oder hat er irgendwann mal so schon mal so gesagt, so, hey, ich könnte das dann auch für dich irgendwie regeln oder sowas? Oder?
Er hat auf jeden Fall gesagt, es wird ihm überhaupt nichts ausmachen, wenn ich das mache. Oder es macht ihm gar nichts aus, wenn ich Escort bin. Und mein Ex-Freund ist ja blöd, dass er das nicht akzeptiert. Und ich soll meinen Ex-Freund auf jeden Fall auch hinter mir lassen, weil ich war damals noch so ein bisschen in der Überlegung, wieder mit dem zusammen zu sein, um mit Escort aufzuhören und so. Und hat mich da sehr unterstützt, sozusagen meinen Ex-Freund sozusagen wegzustoßen und halt Escort zu machen. Und er würde mich da 100% unterstützen. Und er hat auch gesagt, beruflich macht er irgendwas mit, ja, auch mit Business Management oder so. Und da, das ist eigentlich auch, da habe ich auch gedacht, also ich weiß es natürlich nicht, ne?
Ja, das ist genau das, dass man es halt, es ist halt so schwer, weil es so diese kleinen Schritte sind, wo jeder einzelne Schritt erstmal nicht sofort verdächtig ist. Also so, er unterstützt mich dabei, meinen Job zu machen. Ja, das macht mein Partner auch. So, ja. Ne? Das ist ja irgendwie
aber er war damit Gutes. Ein bisschen mehr pushy.
Ja, genau. Aber so, dass halt so jeder einzelne irgendwie. Schritt halt nicht so klar ist, dass man sagt, okay, der kettet mich jetzt halt an die Heizung und zwingt mich zur Prostitution, sondern erstmal so jeder Schritt an sich wirkt erstmal irgendwie noch logisch. Das ist ja so das Fiese, ne, an dieser Methode. Wie schaffen die das denn dann eigentlich? Also du meintest ja vorhin, dass sie dann sagen, okay, ich habe dann irgendwie Schulden und wenn du jetzt mit diesem einen da irgendwie Sex hast, dann ist alles wieder gut. Wie schaffen die das denn dann, die jungen Frauen oder Mädchen da zu behalten in der Sexarbeit oder in dem Fall Zwangsprostitution?
Ich wollte noch einmal kurz darauf eingehen, was du gesagt hast, weil das genau das trifft, was viele Klientinnen irgendwie auch berichten, weil genau, es fängt ja nicht an, irgendwie man lernt sich kennen und direkt beim zweiten Treffen ist es dann so und jetzt musst du dich prostituieren, sondern es ist so eine kleine Grenzverletzung nach der nächsten und das macht es auch so schwierig. Also mir haben ja Mädchen dann irgendwie auch gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, hat er mich ja nicht gezwungen. Ich bin ja selber schuld. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Teil dieser Masche, dass die Betroffenen eigentlich gar nicht so richtig wissen, ist das jetzt Zwang? Weil eben, er hat mich ja nicht festgekettet. Er hat mich nicht irgendwie im Zimmer eingesperrt, sondern ich habe es ja dann freiwillig gemacht, weil er hat gesagt, mach das. Ich habe es gemacht und damit geht natürlich auch ganz viel so Schuldgefühl und auch Scham einher. Also dieses, ich war ja blöd oder ich bin ja selber schuld. Und das, finde ich, ist irgendwie nochmal ja so viel schwieriger, auch wenn die Mädchen nicht so dieses Opferbewusstsein haben, dann holen sie sich ja auch keine Hilfe oder vertrauen sich in der Regel niemandem an, weil ihnen dann auch eingeredet wird so, ja, du bist doch selber schuld, wer soll dir glauben? Dann erzähl das doch irgendwie den anderen, aber die glauben eh, du bist eine Miep. Also ja, das ist irgendwie sehr.
Ich habe dafür einen passenden Jingle.
Ja.
Hure, Polizei.
Du bist doch nur eine Hure.
Ja, genau. Aber jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Die Frage war, wie das dann weitergeht. Also du hast jetzt so quasi gesagt, das erste Mal und dann sind ja alle Schulden weg und dann halten die Männer ja aber die Mädchen irgendwie da drin.
Ja, dann kann es so sein, zu sagen so, ach, du bist so toll, du hast es so gut gemacht, ich bin so stolz auf dich. Und dann ja wird das Mädchen total gelobt und dann irgendwie wird gesagt, siehst du, war doch gar nicht so schlimm, ich habe doch aufgepasst. Und ja, dann kommt vielleicht so, ja, ne, wir können viel Geld damit verdienen, das ist für unsere Zukunft, wir können das Geld sparen.
So ein bisschen Bonnie und Clyde-mäßig, so wir gegen den Rest der Welt und wir gegen, also wir beide zusammen und so.
Ja, genau. Und guck mal, was wir uns aufbauen können. Ja, oder manchmal wird auch gar nicht gesagt, das ist nur einmal, sondern dann ist es irgendwie auch eher so eine Bedingung. Also wenn du mich liebst und wenn du mit mir zusammen sein willst, dann machst du das. Oder dann gehört das dazu. Oder dann ist das normal. Und ja, irgendwie die Mädchen glauben dann, ja, oder glauben auch daran, dass das jetzt eine Zeit lang so ist, bis genug Geld irgendwie zusammenkommt und sie sich dann das Haus kaufen können oder ja, sie dann irgendwie ein neues Leben beginnen können. Oder dann wird auch irgendwie so ein bisschen Druck aufgebaut und gesagt, naja, irgendwie, ich habe doch irgendwie dir total viele Sachen gekauft oder wir waren in einem Kurzurlaub oder wir waren schön essen, glaubst du, das bezahlt sich alles von selber? Ne, jetzt musst du auch mal was tun, jetzt musst du mir auch mal was zurückgeben, ne? Das macht man ja in einer guten Beziehung und ja, ich glaube, die Mädchen schämen sich halt so sehr, dass sie dann irgendwie mitmachen, weil sonst verlieren sie ja auch noch ihren Freund, wenn sie nicht mitmachen. Und sie sind ja eh schon irgendwie meistens isoliert und ja, trauen sich dann auch nicht irgendwie zur Mutter zu gehen und zu sagen, ach du übrigens, ne, ich irgendwie habe hier mit einem Mann geschlafen und dann hat mein Freund dafür Geld bekommen. Und häufig ist es auch schon leider so, dass, sage ich mal, wenn das auffliegt oder irgendwie ja, publik wird, sei es jetzt irgendwie in der Familie oder auch in der Schulklasse, dass dann wirklich die Mädchen verurteilt werden. Und dann wird eben gesagt, so, guck mal, die ist eine Schlampe und die ist eine Prostituierte. Und da wirkt ja genau wieder dieses Stigma, ne? Also was irgendwie der Sexarbeit auch irgendwie anhaftet. Also, und dann, ja, wird irgendwie so eine Art Victim-Blaming auch betrieben. Dann wird nicht irgendwie gefragt, warum hat er das gemacht, sondern dann wird gefragt, ja, aber warum hast du das denn gemacht?
Mhm.
Ja,
warum bist du nicht gegangen? Und warum bist du so blöd, dass du da drauf reingefallen bist und so?
Warum hast du dich denn nicht getrennt? Warum hast du dir keine Hilfe geholt? Und da schwingt ja so viel mit.
Ich glaube, auch so ein krasser Punkt, und das ist, glaube ich, viel auch bei generell toxischen oder abusive, in der missbräuchlichen Beziehung, ist ja so der erste Punkt, die Person von dem Umfeld zu trennen. Also so dieses, dass man die Freunde und die Familie irgendwie von der Person isoliert, um dann missbräuchliche Handlungen durchzuführen. Und dann ist dieses Opfer sozusagen komplett allein und verlässt dann selbst in übelsten Missbrauchsfällen nicht diese Person, was die einzige Person ist, die dann noch haben.
Ja, genau. Das ist bei uns manchmal so, wenn junge Frauen irgendwann zu uns kommen und dann ist es meistens, dass sie sich selber melden und dann irgendwie erzählen, also sind dann vielleicht 19, 20, sind aber schon seit 4 Jahren oder so mit diesem Mann zusammen und sind komplett isoliert, also haben vielleicht die Schule abgebrochen, keinen Kontakt mehr zur Familie, ja, kein irgendwie normales Sozialleben mehr, sondern eben nur noch diesen einen Menschen, den sie dann auch verlieren, wenn sie sich trennen. Und ja, da hat es dann einfach so gut geklappt, dass ihnen auch irgendwie so lange eingeredet wurde, naja, du bist eh nichts wert und dich will doch keiner und du hast das irgendwie eh nicht anders verdient, dass das so tief sitzt und irgendwie, ja, dieses Selbstbewusstsein oder ein gutes Selbstwertgefühl aufzubauen, ist ja super mühselig. Also das ist ja ganz schwierig und viele, ja, also das merkt man dann auch irgendwie so im Kontakt, dass sie irgendwie immer wieder das Gefühl haben, naja, ich bin selber schuld und ich habe gar keine Hilfe verdient und irgendwie, das ist ja normal, so behandelt zu werden, weil sie auch nichts anderes kennen.
Mhm. Weißt du eigentlich, ob die Täter, also die Loverboys quasi, haben die dann so mehrere von diesen Opfern quasi oder also Beziehung will ich jetzt nicht sagen, ist ja keine, ist natürlich eine Beziehung oder machen die das so eine nach dem anderen oder also oder ist das eher so was Einmaliges oder wie organisiert ist das eigentlich so, diese Masche?
Also ich würde sagen, relativ krass organisiert. Also was wir mitbekommen haben, sind es schon meistens ja, Täter, die irgendwie mehrere Mädchen oder junge Frauen für sich arbeiten lassen. Das ist auch so ein, ja, irgendwie finde ich auch krasser Punkt, dass viele Mädchen erst so ein Gefühl von, hier läuft was schief oder dass es nicht richtig haben, wenn sie rausbekommen, dass ihr Freund quasi noch andere Mädchen oder Frauen für sich arbeiten lässt. Und das ist dann so der Betrug. Aha, der hat noch eine andere. Und das ist dann irgendwie so ein Grund, vielleicht über eine Trennung nachzudenken.
Das zerstört ja auch total dieses Bild von dem Haus und der Romantik. Ja.
Das war aber übrigens in dieser Doku auch so bei dieser OnlyFans-Sache, dass eine junge Frau, ich weiß immer nicht, ob sie jetzt schon 18, ich glaube, sie war schon 18, gesehen hat, dass andere Frauen auf OnlyFans die gleiche Bio nennt man das, also so diese gleiche Caption, Überschrift über ihrem Profil hatten oder so sehr ähnlich und sie dann gecheckt hat, boah, ich glaube, das ist eine Masche, so, weil das klingt alles so total gleich irgendwie. Also genau, das ist natürlich irgendwie auf der einen Seite total schlimm, dass es dann quasi erst rauskommt und auf der anderen Seite zeigt es auch wieder, wie Vernetzung halt auch so extrem empowernd sein kann, wenn ich quasi merke, ich bin halt nicht die Einzige irgendwie. Genau, aber was jetzt, ach genau, es ging eigentlich darum, wie organisiert das ist und dass sie es dann oft erst mitkriegen, dadurch, dass es mehrere, dass der Mann irgendwie mehrere Frauen hat, ne?
Ja, und manchmal ist es aber schon auch relativ offen kommuniziert. Also es gibt dann auch irgendwie Männer, die dann auch ganz klar sagen, irgendwie, ja, für mich arbeitet noch die Person, aber das ist ja nur Arbeit. Mhm. Ne, die schafft ja Geld für uns ran, quasi. Also du bist aber die, die ich wirklich liebe. Oder du bist eigentlich die Einzige für mich. Oder eine Klientin, die ich mal hatte, die war auch noch sehr jung, die war eine Zeit lang im Krankenhaus und dann hat ihr Partner dann gesagt, ja, in der Zeit arbeitet dann eine andere für mich, weil irgendwie muss ja Geld reinkommen.
Passiert das auch manchmal, dass die Frauen selbst dann irgendwie zu Tätern werden? Also, dass sie quasi wieder weitere junge Opfer an Land ziehen für ihren Partner oder für das Team?
Ja, auf jeden Fall. Also da spricht man dann von sogenannten Lover Girls. Also das sind dann meistens genau irgendwie junge Frauen, die schon lange mit diesen Männern in Beziehung sind und die dann anfangen, junge Mädchen anzuwerben und irgendwie so als neue beste Freundin auftreten oder dann ja irgendwie erzählen, wie toll das doch alles ist und wie viel Geld man verdienen kann und machen das natürlich aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, um besser dazustehen und irgendwie, ja, so bei ihrem Freund gut anzukommen und aber auch, um weniger zu arbeiten. Mhm. Also es gibt's ja auch manchmal so nach dem Motto, das ist die Hauptfrau und die kriegt die meiste Aufmerksamkeit und mit der verbringt er die meiste Zeit. Und ja, ich habe das Gefühl, da wird manchmal richtig so ein System auch aufgebaut. Jeder Einzelnen wird natürlich erzählt, du bist die Einzige und ich liebe nur dich, aber sag's der anderen nicht, weil dann gibt es Stress. Mhm. Ne, dann ist die eifersüchtig und dann springt die uns ab. Also so, und dann ist es wie so ein System, wo die Mädchen eher gegenseitig in Konkurrenz stehen und irgendwie sich noch so, ja, gegenseitig schlecht machen oder eben sich gar nicht trauen oder gar nicht über gewisse Dinge reden, weil sie irgendwie ja in diesem System so drinstecken und ja, vielleicht dann sogar noch eher ja alles andere als sich unterstützen, sondern irgendwie noch die andere schlecht behandeln. Das ist natürlich irgendwie auch erschreckend. Also
ist es dann so, dass man diese Täter auch verurteilen kann? Also machen die, weil das ist ja schwer, das strafrechtlich irgendwie festzunageln, dass das da irgendwie Zwang in Anführungszeichen gab oder irgendwie Menschenhandel. Und es ist dann, glaube ich, sehr schwer, diese Typen sozusagen festzunageln, oder? Oder gibt es da irgendwie Fälle, in denen das gut ging?
Also bei Minderjährigen ist es etwas einfacher, weil wir da einfach schon allein aufgrund des Alters wissen können, hier besteht gar keine Freiwilligkeit. Das heißt, da sind die Chancen schon mal höher. Das Problem ist nur, es muss ja erstmal überhaupt irgendwie zur Polizei gelangen oder zur Anzeige kommen. Und es bringt nichts, wenn, sage ich mal, irgendwie eine besorgte Mutter dann zur Polizei geht, weil ihre 19-Jährige betroffen ist. wenn die Tochter das selber nicht möchte. Mhm. Also solange die Tochter irgendwie noch im Kontakt ist oder mit dem Mann zusammen ist oder auch einfach, es gibt ja auch andere Gründe, warum man nicht zur Polizei möchte oder ne, das ist ja auch sehr belastend, so ein Gerichtsverfahren. Man muss irgendwie dem Täter im Gerichtssaal gegenüber sitzen, man muss sich total nackt machen. Das kostet sehr viel, ja, Zeit und Ressourcen und ist emotional, glaube ich, sehr belastend. Und ja, die Erfolgschancen sind so mittel. Also bei volljährigen Personen kommt es auch häufiger irgendwie zu Freisprüchen oder gewisse Anklagepunkte können dann irgendwie nicht verurteilt werden, weil es da keine Beweise gibt, weil einfach in diesen Prozessen ja die Betroffenen als Opferzeugin so der größte Beweis sind. Und viele werden auch vorher eingeschüchtert oder es wird ihnen gedroht und ja, der, sag ich mal, Schutz durch Polizei ist jetzt irgendwie leider nicht besonders gut. Also es gibt die Möglichkeit, dass man irgendwo anonym untergebracht wird und in diesen operativen Opferschutz kommt. Aber das heißt auch, man sitzt irgendwo in Deutschland, in irgendeinem Haus, Ferienhaus, ohne Handy, kein Kontakt zur Außenwelt. Und das ist für viele gar nicht denkbar. Und das kann ich auch verstehen.
Vielleicht können wir darauf später nochmal genauer eingehen. Da würde ich nochmal viel mehr darüber reden wollen, was macht man denn, wenn man Opfer ist? Und was genau macht ihr zum Beispiel auch? Aber ich würde gerne so noch so ein paar, ich habe noch so ein paar Fragen zu dieser Loverboy-Methode. Genau, also eine kleine Frage, die ich noch habe, ist so, gibt es so typische Opfer? Also, dass man so sagen kann, ah ja, das sind so die Jungfrauen, die besonders riskant leben quasi oder so? Oder ja, oder zieht sich das so durch alle Schichten irgendwie?
Weil du sagst doch die ganze Zeit Mädchen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass du auch viel und von Schule redest. Also ich gehe mal davon aus, dass auch viele eben minderjährig sind.
Ja, also grundsätzlich sind es quasi Personen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Das ist, glaube ich, irgendwie wichtig zu sagen, weil schnell so Assoziationen aufkommen. Ja, das müssen ja Mädchen sein, die aus ganz schwierigen Verhältnissen kommen oder irgendwie, wo ganz viel schon Gewalt und Probleme in der Kindheit und Jugend sind. Und das kann auch sein. Und natürlich macht das auch vulnerabel. Und natürlich kann das so ein Risikofaktor sein. Also wir haben auch viele Mädchen, die irgendwie so in der Kinder-Jugendhilfe groß geworden sind, in irgendwelchen Wohngruppen wohnen und nicht so ein stabiles Familienverhältnis haben. Aber wir haben eben auch viele Betroffene, die, sage ich mal, sehr behütet aufwachsen, irgendwie so auch eher in diesem Reihenhaus am Stadtrand oder außerhalb der Großstadt, wo die Eltern irgendwie auch gut situiert sind und irgendwie ja alles so ein bisschen gesettelt wirkt. Von daher glaube ich, dass theoretisch alle Mädchen potenziell betroffen sein können oder junge Frauen, besonders die, die kein gutes Selbstbewusstsein haben, also die irgendwie eh unsicher sind, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen sehr darauf aus sind, Bestätigungen von außen zu bekommen und da eben besonders durch Männer, also die meisten Betroffenen irgendwie so beziehen ihr ganzes Selbstbewusstsein daraus, dass sie irgendwie Bestätigung von einem Mann bekommen, einem Partner. Und ansonsten würde ich sagen, gibt es so individuelle Risikofaktoren, also die irgendwie dazu führen können. Aber also es kann man jetzt nicht runterbrechen, so es ist nur der eine Typ, Mädchen oder Frau.
Und in welche Art von Prostitution wird dann diese Frau sozusagen gebracht? Gibt es eine Tendenz? Also gibt es auch zum Beispiel Escorts, die irgendwie in diesem Bereich sind? Also würdest du sagen, das zieht sich durch alle Bereiche der Prostitution?
Ich denke schon. Also Minderjährige sieht man natürlich eher nicht auf der Straße. Also bei Minderjährigen findet das natürlich alles sehr verdeckt statt. Das sind meistens Apartments, Hotels, irgendwelche Hausbesuche, die dann organisiert werden. Da läuft alles übers Internet.
Aber hast du eine Idee, wie, also ich frage mich immer, wie bekommen denn dann diese Loverboys quasi die Kunden? Also ist das dann einfach so quasi, sieht einfach aus wie eine Escort-Agentur von außen? Oder, also weil ich, also als Kunde würde ich ja jetzt nicht irgendwie, wenn da jetzt eine Anzeige ist, hey, du kannst hier meine zur Prostitution gezwungene minderjährige Freundin und dann gibst du mir das Geld. Also da checke ich ja als Kunde auch sofort, was abgeht. Also wie wird das quasi offeriert, ohne dass die Außenwelt mitkriegt, hey, hier ist gerade irgendwie Zuhälterei los oder so.
Ja, und die Außenwelt kriegt das nicht mit. Also es sind ganz normale Anzeigen auf den einschlägigen Seiten. Also dort, wo eben Sexarbeitende inserieren, werden ganz normale Anzeigen geschaltet, die dann meistens von den Männern verwaltet werden, wo irgendwie ja Fotos hochgeladen werden, irgendwelche Texte, der Kundenkontakt dann auch nicht selber geschieht, also meistens. Und aber auch so ein bisschen diese Seiten wie... Genau, also markt.de zum Beispiel. Und da steht irgendwie dann auch nicht drin minderjährig, sondern bei diesen Anzeigen steht dann vielleicht Teenie Girl, irgendwie sehr jung und unerfahren. Und das ist dann ja auch das, was gewisse Menschen suchen. Und ich glaube, diese Menschen, die explizit nach so jungen Personen, explizit Minderjährige beziehungsweise so sehr in Kauf nehmen. Also ich glaube, die Freier würden dann immer sagen, ich wusste das ja alles nicht, aber ich kann mir vorstellen, jemand, der eigentlich auf der Suche explizit nach minderjährigen Personen ist, da geht es ja eh darum, irgendwie Macht auszuüben. Und das ist ja dann vielleicht irgendwie so ein Teil von dem, was dann für diese Person reizvoll ist. Und ich glaube, da, ja, also viele Klientinnen haben mir auch erzählt, was sie erlebt haben. Also natürlich wird da auch über Grenzen gegangen, da finden Vergewaltigungen statt. Und das ist, glaube ich, Teil dessen, was manche Männer dann irgendwie toll finden. Irgendwie eine junge Person, die sich auch irgendwie nicht so selbstbewusst auch irgendwie wehren kann und Grenzen setzen kann, dann noch weiter auszubeuten. Und ja, es ist halt dann manchmal schwierig, zum Beispiel bei den volljährigen Frauen kann das Ganze ja ganz normal so nach außen irgendwie aussehen wie so eine normale Art der Sexarbeit, also angemeldet in irgendwelchen offiziellen Laufhäusern, Bordellen, also oder die Portale werden dann sogar selber verwaltet, der Kontakt mit den Kunden wird selber verwaltet und da ist es ja einfach gar nicht mehr so richtig festzustellen. Und ich glaube, die Person selber kann es ja gar nicht mehr so richtig feststellen, weil das so zur Normalität wird und dann kann das niemand im Außen irgendwie auch sehen.
Ja, ich denke, so eine super einfache Red Flag quasi, auch wenn ich jetzt Kundin wäre, ist, wenn ich irgendwie das Geld nicht an die Sexarbeiterin gebe, sondern an irgendjemand anderen. So, ich glaube, das ist schon mal so eine Sache, wo man dann irgendwie sehr hellhörig werden sollte.
Aber das ja in den meisten Fällen dann auch nicht so sein wird, sondern die geben das Geld dann halt ab.
Ja,
genau. Ja, genau, bei sowas. Und das ist halt wirklich, also ich verstehe das auch, dass das so schwer ist, weil zum Beispiel bei mir ist es ja jetzt auch so, dass ich deutlich mehr verdiene als mein Partner, weil der auch gerade noch sein Studium am Beenden ist und sowas. Und natürlich, würde ihm jetzt niemals einfach so Geld geben, aber natürlich bezahle ich halt irgendwie mehr, wenn wir essen gehen oder sowas, weil ich halt einfach mir das leisten kann und er vielleicht nicht und so, ne? Und es ist so schwierig, glaube ich, dann so wirklich zu sagen, was ist so eine konkrete Red Flag quasi, wo man sagt, dann, also wenn das passiert, sei vorsichtig, ne? Also ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn ich jetzt irgendwie Geld einfach so abgebe an jemanden, so pauschal, das würde ich schon sagen, das ist dann schon sehr gefährlich, oder? Also wenn jetzt ich irgendwie sage, mein Partner will, dass ich jedes irgendwie so und so viel Prozent von dem Geld oder so abgebe.
Ist auf jeden Fall ungewöhnlich, also zumindest in meiner Welt. Aber es gibt natürlich auch irgendwie Vereinbarungen, wenn es jetzt erwachsene Personen sind und es wird quasi so ausgehandelt und es ist wirklich so eine Art Vertrag zwischen Erwachsenen und es wird gesagt, okay, ich gebe dir so und so viel, dafür sind deine Aufgaben dann die folgenden, dann kann das ja so
Management.
Ja, ist auch wieder total okay dann. Ne? Also ich meine, wir haben auch unsere Werbespalten-Zuhälterin, wie wir sie nennen, die für uns hier die Podcast-Werbung und sowas organisiert und dafür halt einen Prozentteil von den Einnahmen bekommt. Und das ist natürlich ganz klar, dass das fein ist. Oder wenn man in einer Escort-Agentur arbeitet, kriegen die ja auch einen Prozentteil und nehmen einem halt super viel Arbeit ab.
Und Kunstgalerien zum Beispiel kriegen 50% bei Gemäldeverkäufen. Das ist komplett normal.
Also woran erkennt man quasi, also wenn, auf jeden Fall, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt nicht einfach so aufhören, weil ich dann Stress mit ihm bekomme, ne? Das sollte auf jeden Fall nicht so sein, ganz klar.
Ja, es ist dann natürlich auch eine Frage der, wie bist du überhaupt zur Sexarbeit gekommen? Hast du vorher schon Sexarbeit gemacht und hast jetzt vielleicht das Gefühl, dass die Person nur mit dir zusammen ist, weil du Sexarbeiterin bist, was ja vielleicht auch unter Umständen sein könnte? Oder hast du Sexarbeit vielleicht nur auf Drängen oder vielleicht sogar auf Vorschlag deines Partners begonnen? Also ich finde ich fände es schon merkwürdig in jeder Beziehung, wenn mein Partner mir von sich aus irgendwie vorschlagen würde, ich soll doch in die Sexarbeit gehen oder so. Also ich weiß nicht, ich finde sowas ist einfach ein Vorschlag, was man vielleicht nicht unbedingt macht. So. Also.
Aber vielleicht kann halt auch schon wieder sein, Quatsch. Dass es einfach so, also.
So kinky. Es gibt ja Leute, die auch darauf stehen. Also genau. Ich kenne auch ein, zwei Leute, die stehen darauf explizit, dass ihre Partnerin in der Sexarbeit ist. Also die stehen einfach darauf.
Ja, und dann ist es so ein gemeinsames Spiel auch wieder. Also es ist echt so schwierig. Ja. Naja, aber wir können ja nochmal zusammenfassend so was so Punkte sind, wo man so ein bisschen drauf achten könnte. Also du hast schon gesagt, wenn ich irgendwie sozial isoliert werde, weil mein Partner sagt, irgendwie deine Eltern sind doof, mit anderen Jungs, wenn du mit dem was machst, bin ich eifersüchtig. Also genau, wenn ich irgendwie merke, ich werde sozial isoliert von meinem Partner, das ist so ein Punkt, ne?
Also ich glaube, die meisten machen irgendeine Form von Veränderung durch und in der Regel keine positive. Also wenn quasi das Umfeld feststellen kann, da gibt es eine Veränderung und die hat ungefähr zeitgleich begonnen mit dem Kennenlernen von jemandem. Und dann vielleicht genau so Red Flags oder irgendwie so Warnsignale, die übertragbar sind eben auf jede Beziehung, wo es gar nicht darum geht, mündet das jetzt irgendwann in so einer Ausbeutung, sondern ist es nur einfach toxisch oder gewaltvoll. Also genau solche Sachen. Die Person wird isoliert, Familie, Freundinnen werden schlecht gemacht. Es geht um Kontrolle und Verbote, also häufig permanent irgendwie erreichbar sein müssen, am Handy sein müssen, tausende Anrufe täglich. Manche Mädchen bekommen irgendwie auch ein Zweithandy. Wenn man sowas findet, könnte das irgendwie auffällig sein. Manche verändern vielleicht auch so die Optik oder den Style oder tragen auf einmal total teure Sachen oder haben eine ganz teure Handtasche, wo man sich fragen kann, von welchem Geld kommt das denn? Aber ich glaube so, wenn die Töchter oder Mädchen sich irgendwie so verändern und nicht mehr greifbar sind fürs Umfeld, irgendwie vielleicht auch schulische Leistungen schlecht werden, sie irgendwie aggressiv sind, gereizt, übermüdet, gar nicht mehr ins Gespräch gehen, sich so abschotten. Das sind alles so Anzeichen. Es ist nur dann schwierig, weil viele Eltern merken das, aber wissen eben nicht, was es ist und können das eben nicht einsortieren und versuchen, ins Gespräch zu gehen. Und die Erfahrung, die eigentlich alle machen, ist, sobald man den Freund schlecht macht oder sobald man irgendwie da kritisch ist oder nachfragt oder irgendwie mal so versuchen will, dann gemeinsam zu reflektieren, was da los ist, dann blockieren die Mädchen. Also dann machen die meistens zu. Und dann kann es so weit kommen, dass es quasi sogar irgendwann rauskommt, was da passiert und die Eltern aber nichts machen können, weil das Mädchen sagt, aber ich liebe ihn. Ich will mit ihm zusammenbleiben.
Ich habe nochmal, das Bundeskriminalamt veröffentlicht ja immer so jedes Jahr quasi so eine Bilanz von so Fällen im Bundeslagebild, jetzt in dem Fall Bundeslagebild Menschenhandel. Und das haben wir schon oft zitiert, weil ja eben auch oft so gesagt wird, 99% der Prostitution ist ja unter Zwang und sowas. Und da werden jedes Jahr ja so ungefähr 300 Fälle Zwangsprostitution oder Menschenhandel verzeichnet. Genau, also das heißt, das ist im einstelligen Prozentbereich von der gesamten Sexarbeit. Und ich habe aber jetzt nochmal genauer hingeguckt, da steht nämlich auch, stehen auch die Methoden drin. Und was ich da auch nochmal krass fand, ist, dass von diesen 300 Fällen 2022 vom letzten Jahr, da waren nur 4 Fälle unter Nutzung einer Freiheitsberaubung. Also das heißt, nur 4 Fälle waren so dieses, was man halt so, was immer so im Tatort Berlin, im Tatort irgendwie so gezeigt wird, so dieses in den Keller festketten. Und genau, und 20% waren eben konkret diese Loverboy-Methode. Also nur um das nochmal so zu sagen, wie viel gefährlicher einfach diese Masche, diese Methode ist und wie viel besser es wäre, wenn wir mehr darüber aufklären würden, damit Mädchen eben nicht denken, ja, solange wie ich nicht irgendwo festgekettet bin, ist ja alles gut oder so. Genau, fand ich einfach nochmal wichtig, so zu sagen. Und da vielleicht als Überleitung, deswegen finde ich ja so toll, dass es euch gibt, weil ihr macht ja genau das. Ja, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, genau, was eure Arbeit eigentlich ist oder wer ihr so seid. Außer Luisa, du hast noch eine Frage zu dem.
Das ist eine sehr gute Überleitung. Ich wollte noch kurz einschieben, weil wir gerade schon darüber geredet haben, dass die meisten Leute nicht zur Polizei gehen und deswegen wahrscheinlich eine extreme Dunkelziffer da auch ist.
Ja.
Und mich interessiert dann speziell auch, wenn du gleich die Frage beantwortest, wie viele Fälle ihr denn so habt und was du denn denkst, wie groß da so der Anteil ist oder wie hoch da so die Fallzahl ist von deinem, ja, man kann es ist nicht empirisch, das eigene Gefühl, aber genau.
Ja, das ist irgendwie eine Frage, die immer kommt und die ich ganz schwer finde zu beantworten. Genau, wir haben irgendwie offizielle Zahlen, die natürlich irgendwie so dieses Hellfeld abbilden. Das Dunkelfeld ist weitaus höher. Es gibt, also da in diesem Lagebild werden ja auch nur abgeschlossene Gerichtsverfahren abgebildet, die irgendwie auch zur Verurteilung führen. Und da es in dem Bereich auch öfter zu Freisprüchen kommt, ja, würde ich sagen, ist da nur so ein kleiner Teil abgedeckt. Aber ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie groß dieses Phänomen ist. Ich habe nur das Gefühl, je mehr ich da, sage ich mal, eintauche oder je mehr ich mitbekomme, je länger ich in diesem Bereich arbeite, desto ja größer ist es. Das ist so mein Gefühl. Also oder da sehe ich irgendwie in vielen Konstellationen auch irgendwie so diese Gefahr oder ja, dass es passieren kann. Also unser Projekt gibt es ja erst seit 3 Jahren und in diesen 3 Jahren haben wir so circa 90 Fälle gehabt.
Allein in Hamburg?
Ja, genau. Und auch da würde ich dann denken, das sind ja nur die Fälle, die irgendwo im Hilfesystem auftauchen. Wie viele Fälle gibt es, wo eben entweder niemand das bisher gemerkt hat oder wo auch niemand irgendwie auf die Idee kommt, sich irgendwie Unterstützung zu holen. Ja, und da waren eben minderjährige Personen dabei, da waren junge Erwachsene dabei. Und das ist, glaube ich, auch so eins der Probleme. Es gibt nicht so viele Anlaufstellen, die jetzt auch irgendwie explizit zur Loverboy-Methode arbeiten oder die auch irgendwie explizit minderjährige Betroffene beraten. Und wäre das besser ausgebaut, dann hätten wir wahrscheinlich zumindest aus dieser sozialen Arbeitsperspektive auch irgendwie andere Zahlen. Nur die würden natürlich auch irgendwie nicht berücksichtigt werden. Also es werden immer nur polizeiliche Zahlen berücksichtigt. Und das ist natürlich irgendwie schade, weil dann heißt es häufig, na ja, sind ja nicht so viele, ist ja nicht so groß das Problem, da müssen wir nichts machen. Also es ist ja auch ein bisschen so eine Entschuldigung vielleicht für Politik und Gesellschaft, irgendwie sich damit gar nicht so zu befassen. Und unserer Meinung nach ist es eben total wichtig, dass das irgendwie mehr Beachtung findet, das Thema. Also sowohl auf präventiver Ebene, was wir ja machen, dass wir eben mit Jugendlichen arbeiten. Ja, aber auch, dass es direkte Anlaufstellen gibt für Betroffene, wo sie irgendwie Unterstützung bekommen. Und wir versuchen das in unserer Arbeit eben zu kombinieren. Also wir machen so Workshops irgendwie mit den Jugendlichen und fallen da jetzt nicht direkt mit der Tür ins Haus und irgendwie sind sofort mit hier Ausbeutung und Prostitution und alles ganz schrecklich und geht bloß nie eine Beziehung ein, sondern wir versuchen eher uns so über das Thema ja Werte, Selbstbewusstsein, Beziehung generell, was ist eine gesunde Beziehung, was sind Red Flags, was sind eben Warnzeichen, wo fängt Gewalt an, dass wir uns darüber so nähern. Und irgendwie auch versuchen, vielleicht so ja an manchen Aussagen irgendwie so ein bisschen die zum Bröckeln zu bringen. Also genau solche Sachen, wie ich vorhin meinte, mit ach, es ist schon okay, wenn er irgendwie einmal das macht, wenn er sich danach entschuldigt. Also dass wir auch sagen, es fängt ja damit an, ne? Und deswegen ist so diese Aufklärung auch wichtig. Und ich glaube auch, selbst wenn die Personen nicht selber betroffen sind, sondern vielleicht die beste Freundin oder die Cousine oder die Klassenkameradin, wenn Jugendliche das kennen, dann können sie sich auch besser schützen oder dann fällt ihnen vielleicht auch eher was auf, weil in der Regel ist ja die Peer Group näher dran als Erwachsene. Mhm. Die sind irgendwie, ja, sind eh schwierig in der Zeit.
Erwachsene sind eh schwierig, ja,
kann man so sagen. Erwachsene sind in der Pubertät sehr schwierig, ja.
Ja. Ja, und ich glaube, so Aufklärung ist ein total guter Schutz.
Macht ihr das dann an Schulen und müssen dafür irgendwie Lehrkräfte euch quasi engagieren oder so? Oder wie kommt man an euch ran, wenn man sowas zum Beispiel haben möchte?
Ja, genau. Wir machen das an Schulen oder eben irgendwelchen Mädchentreffs oder Jugendtreffs oder Wohngruppen. Und es ist dann tatsächlich so, dass quasi Lehrkräfte aktiv irgendwie auf uns zugehen müssen. Das heißt aber auch, dass sie erstmal von diesem Angebot wissen müssen, was ja auch nicht selbstverständlich ist, gerade weil es das Projekt noch nicht so lange gibt. Und ja, wir können das nicht irgendwie explizit bewerben, sondern genau, wir müssen einfach irgendwie auf Anfragen, sage ich mal, warten.
Liebe Lehrkräfte, mhm, und Freunde von Lehrkräften und Ehegatten und Gattinnen von Lehrkräften, schickt das ja mal alle an alle anderen Lehrkräfte und ihr könnt den Kontakt aufbauen über unten in der Beschreibung. Gibt es einen Link? Mhm. Fair Love. Genau. Hier mal die Werbung, damit ihr mehr aufklären könnt. Und welche Klassenstufen macht ihr da so? Also ab welcher Klassenstufe macht das Sinn?
Meistens so ab Klasse 7. Also.
Ach, so früh schon?
Ja.
Wow. Krass.
Ja, also ich stelle mir das eigentlich immer so vor in so einer idealen Welt, dass quasi das, was wir machen, so ein Baustein ist von ganz vielen und dass vorher natürlich ganz viel andere Aufklärung und auch Stärkung im Bereich Sexualität zum Beispiel irgendwie erfolgen sollte und müsste, dass es eben nicht so ist, wir kommen und reden irgendwie über Beziehungen und vielleicht auch Sex und Sexualität und dann zack, endet es so, sondern dass irgendwie über ganz viele Sachen aufgeklärt wird, auch natürlich über sexualisierte Gewalt, über Grenzverletzungen und dass es sich dann so in so ein Gesamtkonzept einfügt.
Es müsste so ein Schulfach geben,
ja,
wie man im Leben klarkommt, heißt dieses Schulfach. Also, und in diesem Schulfach kommen dann halt genau diese ganzen Sachen, auch generell toxische Beziehungen, ja, oder Reflexion oder Aufarbeiten von irgendwelchen Dingen, die passiert sind, dass man sich nicht irgendwie von Leuten einwickeln lässt. Das ist ja.
Wir hatten ja letztens auch bei Spotify diese Umfrage, als wir über Squirten geredet haben, haben wir ja gefragt, wie viele von euch haben in der Schule vom Squirten gelernt, wie viele in Pornos und wie viele von Betroffenen quasi. Und da waren ja irgendwie nur 6% haben in der Schule jemals irgendwas von Squirten gehört, was ich schon fast noch erstaunlich hoch finde, die Zahl. Genau, und der Gewinner war natürlich Pornos. Genau, und da dachte ich auch wieder, und da habe ich auch zu Weihnachten jetzt mit meinem Bruder drüber geredet und habe ihn gefragt, ob er in der Schule davon mal irgendwas gehört hat. Und er meinte so, hä? Nee, als
der ob ist klein, darüber der Bruder, das musst du dazu sagen, der ist deutlich jünger.
Naja, gut, der ist jetzt 21, also schon alt genug, um wahrscheinlich schon mal ein Porno geschaut zu haben. Ja,
du hast genau, ihn also, Squirten gefragt, dein Bruder?
Naja, genau, einfach nur, weil ich daran interessiert war, ob die in der Schule, also er ist ja eben schon noch mal so jung, dass er jetzt relativ, sag ich mal, wo man denken könnte, gut, vielleicht war die Aufklärung schon so ein bisschen moderner in der Schule oder so, aber nix da. Also ich glaube, so viele Menschen werden einfach so stehen gelassen und dann, also ich meine, was hatte Stefanie Herde gesagt? Es gibt doch auch irgendwie so 5-10% der Frauen squirten beim Sex oder so und die werden einfach so stehen gelassen und denen wird einfach nicht erzählt, was das ist, was da passiert. Und genauso ist ja auch, also ist ja bei allen diesen sexuellen Themen, ne?
So. Ja, und das muss alles in dieses Schulfach rein.
Ja, genau. Ja.
Liebe BildungsministerInnen.
Naja, und abgesehen von der präventiven Arbeit macht er ja auch quasi nachpräventive Arbeit, wie nennt man das dann? Also
das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
Ja, genau.
Intervention. Beziehungsweise genau, eigentlich so der größte Teil ist die Beratung. Und da beraten wir eben nicht nur die Betroffenen selber, sondern auch das ganze Umfeld drumherum. Also das können Angehörige sein, das können Lehrkräfte sein, Betreuerinnen. Also das kann auch irgendwie theoretisch besorgte Nachbar oder Nachbarin sein, die irgendwie denken, da ist irgendwie was oder ein komisches Gefühl haben. Und das machen wir eben bei Verdacht. Also es ist schon so, dass uns zum Beispiel irgendwie besorgte Eltern anrufen und so Sachen schildern und sagen, ah, ich habe da irgendwie mal gegoogelt und ich habe da irgendwie so diese eine Doku mal gesehen und irgendwie kann das sein und wie gehe ich jetzt vor und was mache ich jetzt? Mhm. Und genauso, wenn es dann quasi rausgekommen ist, und es dann klar ist, dass es sich um so einen Fall handelt, dann ist es eben auch total wichtig, dass irgendwie ja sowohl die Betroffenen, aber auch so das Umfeld nicht alleine gelassen werden damit, weil das löst ja wahnsinnige Ängste aus und irgendwie so auch bei den Eltern wahnsinnige Schuldgefühle, irgendwie versagt zu haben. Warum habe ich das nicht mitbekommen? Warum habe ich meine Tochter nicht schützen können? Bin ich irgendwie eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater oder wie auch immer? Und auch so damit umzugehen, irgendwie was da passiert ist, das aufzuarbeiten. Und wir haben auch eine Angehörigengruppe, die sich alle 6 Wochen trifft, wo genau für ja Angehörige so ein Raum geschaffen wird, um darüber zu sprechen, weil ja viele schämen sich auch und reden mit niemandem darüber. Und irgendwie ist das dann auch so ein Stigma, was irgendwie auf der Familie hängt irgendwie. Und ja, das hat sich irgendwie, ja, das hat sich als gut herausgestellt, dass es da auch Austausch gibt, nämlich auch genauso wie Betroffene so zu merken, ich bin nicht allein oder ich bin nicht die Einzige, dass Eltern oder Angehörige das auch merken und sich da vielleicht auch gegenseitig unterstützen können und sich Tipps geben können im Umgang, oder die sind dann manchmal an sehr unterschiedlichen Prozessen und sagen dann, ah ja, das war bei mir auch so, das ist aber jetzt schon 2 Jahre her und jetzt stehe ich mit meiner Tochter hier und guck mal, was passieren kann. Also sich gegenseitig auch so Mut zuzusprechen und Hoffnung zuzulassen, das ist wirklich gut. Mhm. Und ja, die Betroffenen beraten wir eben auch. Bei Minderjährigen ist es meistens so, dass die sich nicht selber melden, sondern dass da irgendwie eine dritte Person sagt, du musst jetzt in diese Beratung und da muss jetzt was passieren.
Mhm. Setzt sich bei Minderjährigen nicht sofort die Polizei ein? Also sagen wir mal, was weiß ich, die Mutter stellt fest, meine 16-jährige Tochter ist in so einer Art von Beziehung. Schaltet sie dann euch ein und ihr schaltet dann direkt die Polizei ein, oder?
Ja, mal so, mal so. Ich glaube, meistens ist so der erste Impuls immer sofort die Polizei anrufen, was ich verstehen kann, was aber nicht immer unbedingt sinnvoll ist, weil also wir so ein bisschen davon ausgehen, dass es schlau ist, zum Beispiel sich erstmal beraten zu lassen. Mhm. Also auch von einer Anwältin. Wir kooperieren mit einer sehr tollen Anwältin. Mhm. Und dann sagen wir so, geht erstmal zu dieser Erstberatung, wir übernehmen die Kosten, lasst das Ganze einschätzen, macht das mit ein bisschen mehr Ruhe, dann wird es wahrscheinlich auch besser klappen. Oder beziehungsweise zur Polizei zu gehen und die Tochter ist aber in diesem Prozess und sagt, ich will das alles nicht, eben. Ich möchte mit ihm zusammenbleiben, dann bringt das nichts. Dann sitzt sie bei der Polizei und sagt dann am Ende, nee, das stimmt alles nicht.
Und man verstärkt noch mehr dieses Bonnie and Clyde-Ding, so wir gegen den Rest der Welt.
Ja, weil und dann bricht sie noch mit der Mutter die Verbindung ab und dann hast du den Faden verloren und so.
Ja. Ah, ja. Also so nichts auch hinter dem Rücken der Töchter irgendwie zu machen, sondern immer zu gucken, was will die Betroffene, und das ist auch, wie wir arbeiten. Also wir setzen quasi die Person in den Fokus, in den Vordergrund und fragen, was brauchst du, was möchtest du? Und diese ganze Beziehung ist ja irgendwie eine Grenzverletzung nach der nächsten. Und dann finde ich es total wichtig, dass die Mädchen dann merken, okay, ich kann aber auch entscheiden. Also ne, auch wenn es Minderjährige sind, das ist ihr Leben. Und ich finde es dann, natürlich gibt es einen anderen Schutzauftrag irgendwie. Und wir müssen gucken, dass irgendwie das Jugendamt auch involviert ist. Und trotzdem versuche ich, so größtmögliche irgendwie Entscheidungsfreiheit der Person zu lassen und eher gemeinsam mit ihr zu entwickeln, wie können wir jetzt vorgehen, und vielleicht auch irgendwie so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist da eigentlich passiert, dass die Person das erstmal einordnen kann und dann auch merkt, das war nicht in Ordnung, und dann vielleicht auch selber sagt, nee, und da möchte ich jetzt irgendwie auch selber zur Polizei, weil ich möchte mich jetzt dagegen wehren, oder ich möchte auch, dass da eine Strafe verhängt wird.
Du redest ja immer von Mädchen, und ich frage mich jetzt, irgendwie gibt es auch Fälle, in denen es jungen oder männlichen Personen passiert?
Ja, bestimmt. Ich rede immer von Mädchen, weil das unsere Zielgruppe ist. Mhm. Das heißt, wir sind quasi auf diese Zielgruppe auch eingeschränkt. es gibt mit Sicherheit auch betroffene Jungs oder junge Männer oder natürlich auch irgendwie nicht-binäre Personen oder vielleicht, ja, Trans-Jugendliche, also die wir jetzt nicht ablehnen würden. Also wenn sich jetzt irgendwie eine junge Person meldet, die irgendwie nicht cis-weiblich ist, dann lehnen wir sie nicht ab. Aber dann müssen wir irgendwie gucken, ob wir so die richtige Anlaufstelle sind. Aber ich glaube, so der Großteil sind eben Mädchen und junge Frauen. Aber vielleicht ist es auch, weil es bei Männern oder nicht-binären Personen irgendwie noch verdeckter ist oder eben ja noch stigmatisierter ist, weiß ich nicht genau.
Ich fand es auch total wichtig, was du gerade gesagt hast, nochmal dieses, weil du hast ja vorhin gesagt, so eine Sache, die man über die Opfer sagen könnte, ist, wenn dann, dass sie halt nicht so viel Selbstbewusstsein haben und so. Und ich finde das deswegen so wichtig, denen quasi dadurch auch beizubringen oder sie halt ernst zu nehmen und zu respektieren, damit sich dann eben dieses Selbstbewusstsein auch aufbauen kann. Weil wenn ich ständig bevormundet werde, dann eben erst von meinem Partner und dann von der nächsten, dann von meiner Mutter, dann von der Polizei und dann von der nächsten Anlaufstelle. Das ist ja genauso, was ich so absurd finde an diesen super sexarbeitsfeindlichen und stigmatisierenden Organisationen und sowas, die quasi sagen, ja, eure Kunden sind ja alles Täter und weiß nicht, vergewaltigen euch. Aber eigentlich sind die Organisationen oft die, die uns bevormunden und uns irgendwie sagen, was wir dürfen und was wir nicht sollen dürften oder so. Und deswegen finde ich das halt total wichtig, dass man quasi zu euch gehen kann und weiß, ich werde hier ernst genommen und nicht einfach irgendwie bevormundet oder so.
Ja, dazu muss ich auch noch sagen, ich habe ein total tolles Statement von euch auf der Website auch gelesen, das man sich auch gerne durchlesen kann bei der Website der Diakonie in Hamburg. Und zwar geht es darum, dass das Sexkaufverbot von euch auch kategorisch abgelehnt wird aus ganz, ganz vielen Gründen. Und es wird auch, ist auch richtig gut zusammengefasst, warum ihr auch als Organisation, die da schon so seit Ewigkeiten auch generell in der Prostitutionsbetreuungs- oder soziale Arbeit für Prostituierte ist, dass sie quasi, dass ihr auch auf diese Erfahrung heraus dieses Sexkaufverbot ablehnt und es auch eben, dass ihr die Opfer selbst ermächtigen wollt, wieder so dieses Selbstbewusstsein zu gewinnen, sich aus diesen toxischen Beziehungen zu befreien. Sonst kommen sie halt nur das nächste Mal dann halt wieder in eine toxische Beziehung, dann sind sie halt volljährig, dann kann man ihnen noch weniger helfen und so weiter. Also es ist auf jeden Fall eine sehr gute Art zu arbeiten. Aber es muss auch ganz schön hart sein, kann ich mir vorstellen, weil man ja auch oft halt nicht helfen kann oder nicht so viel machen kann, oder? Oder dass Leute halt einfach davonkommen und es dann wieder machen.
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, ein Job, wo wir viel Aushalten praktizieren müssen. Also Missstände aushalten, Ungerechtigkeit aushalten. Und eben das, und das ist aber, glaube ich, viel auch in der sozialen Arbeit, dass jede Person in ihrem eigenen Tempo ihren Weg geht. Und das kann auch bedeuten, dass eine junge Frau zu uns kommt mit dem festen Entschluss, so geht's nicht weiter und ich trenne mich. Und wir dann gemeinsam anfangen zu arbeiten, zu schauen, was können wir machen, wie können wir sie unterstützen. Und dann irgendwie nach ein paar Monaten oder so gibt's den Rückschritt und Kontaktabbruch. Und ja, dann ist eigentlich klar, sie ist wieder mit ihm zusammen und meldet sich jetzt nicht und irgendwie ist quasi untergetaucht. Und dann passiert es aber genauso, dass diese Personen dann doch auf einmal sich wieder melden. Und dann sagen wir auch, natürlich kannst du wieder zu uns kommen. Und du musst dich auch nicht schämen oder rechtfertigen, dass das passiert ist. Also, dass du quasi zurück bist in die Beziehung. Also, wir akzeptieren das und können das auch verstehen. Und ich glaube, das macht häufig auch den Unterschied, dass die Personen ihre Geschichten erzählen und ich höre zu und ich habe Verständnis. Und ich kann auch verstehen, wenn die 17-Jährige da sitzt und heult und sagt, sie hat Liebeskummer. Und ich glaube, die meisten Personen könnten das nicht verstehen, weil sie sind, um Gottes Willen, wie kannst du denn jetzt Liebeskummer haben? Der Typ hat dich irgendwie gezwungen, dich zu prostituieren. Müsste nicht das irgendwie alles viel schrecklicher sein und irgendwie so, ja, das, was dir Kummer bereitet, aber für junge Mädchen, das ist ja irgendwie auch normal. Nach einer Trennung hat man Liebeskummer. Und irgendwie auch dann so zu vermitteln, eben du bist nicht blöd, du bist nicht dumm, irgendwie du hast nichts falsch gemacht, die Verantwortung liegt gar nicht bei dir. Und auch irgendwie zu sagen, zu erklären, das ist eine Methode, Und du bist nicht die Einzige. Ich glaube, das ist, was da wirklich viel, viel bringt und viel hilft.
Hast du denn eigentlich in so einer Intervention oder so auch schon mal einen Täter kennengelernt, also die Partner dieser Betroffenen?
Also mit den Tätern arbeiten wir nicht und ich glaube, das ist auch gut so. Also ich denke, Täterarbeit oder Täterinnenarbeit ist total wichtig und ich würde das sehr befürworten, wenn diese Personen irgendwie auch vielleicht in Beratung oder Therapie gehen und irgendwie irgendwas ändern wollen, aber an sich haben wir gar keinen Kontakt und würden das irgendwie auch nicht machen. Also ich glaube, das muss irgendwie getrennt sein.
Hm. Okay. Und unterstützt ihr dann, also ist es dann immer so, dass die jungen Frauen oder Mädchen dann irgendwie eine Anzeige erstatten? Oder geht es dann eher darum, wie komme ich jetzt aus dieser Beziehung raus oder so? Oder wie geht es dann quasi nochmal so kurz weiter, nachdem man sich bei euch gemeldet hat?
Also es ist immer sehr individuell, also weil es ja irgendwie da anfängt, wo die Betroffene steht und was sie möchte. Und wenn sie anzeigen möchte, unterstützen wir dabei. Wenn sie nicht anzeigen möchte, dann unterstützen wir bei anderen Dingen. Also ich glaube, viel ist eben genau das so zu reflektieren, was da passiert ist. Vielleicht suchen wir auch gemeinsam nach einer Therapeutin oder vielleicht irgendwie geht es darum zu gucken, wie möchte ich jetzt mein Leben zukünftig gestalten? Und das kann auch sehr verschieden sein. Also das ist genauso okay, dann zu sagen, ich mache jetzt Sexarbeit, aber selbstständig. Mhm. Alles klar, gar kein Problem. Aber das ist zum Beispiel auch was vielen jungen Frauen dann auch sehr so negativ angekreidet wird, auch gerade wenn es zu einem Prozess kommt, das dann heißt, ja, aber wieso, die arbeitet ja selber weiter, dann kann das ja gar nicht alles Zwang gewesen sein, weil dann irgendwie nicht verstanden wird, dass es ein ganz elementarer Unterschied ist, ob ich mich als Person freiwillig dafür entscheide oder ich da irgendwie zu gezwungen werde, weil ich emotional ausgebeutet und manipuliert werde. Und das verstehen aber viele Gerichte leider nicht. Und das ist irgendwie total hinderlich. Und das ist ja genau dieses Stigma irgendwie, das eh vielen Menschen in der Sexarbeit so anhaftet irgendwie. Und auch, oh, den kann man nicht glauben und die erzählen wieder was und die sind alle drogensüchtig und labil. Und das ist auch was viele Klientinnen von uns in so Prozessen dann irgendwie auch merken. Das ist total frustrierend. Und deswegen.
Das ist echt so, als würde man auch so sagen, hä, die hat doch freiwillig Sex, dann kann die doch gar nicht vergewaltigt werden. So, hä, es geht doch nicht um die Sache, die passiert, sondern dass ich dazu gezwungen werde. Also, ja.
Oh mein Gott.
Und ja, aber das war tatsächlich auch in dieser Doku, in dieser Funk-YouTube-Doku, da war auch nämlich eine, die eben diese Loverboy-Methode, sage ich jetzt mal, angewendet wurde auf OnlyFans und dann danach weiter auch auf OnlyFans gearbeitet hat. So, klar, sie hatte ja dann auch schon einfach ein super Profil und sich super viel Reichweite aufgebaut und wahrscheinlich dann eben danach, als sie dann das Geld selbst behalten durfte, sehr gut damit verdient. So, klar, kann man dann weitermachen. Und da wurde auch dann direkt in den Kommentaren darunter so komplett alles angezweifelt. Ja, genau, weil das auch nicht verstanden wurde, dieser Unterschied, dass es hier nicht um die Sexarbeit geht, sondern um den Zwang dahinter.
Ja. Also, so als wenn du als Vergewaltigungsopfer nie wieder Sex haben dürftest nach der Vergewaltigung.
Ja, und davor oder so auch nicht oder generell,
ja. Und das sind ja auch genau diese patriarchalen Denkmuster, die irgendwie so tief verankert sind in der gesamten Gesellschaft und die sowohl irgendwie Männer, aber eben auch Frauen internalisiert haben. Und das ist ja genau das. Es wird dann immer gefragt, ja, warum hat sie es gemacht und wie blöd kann sie sein? Da muss man ja mal selber drauf kommen. Und dann aber genau, was du sagst, ja, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein, wenn sie jetzt weiterarbeitet. Und immer wird irgendwie so auf die Frau oder auf das Mädchen irgendwie fokussiert und irgendwie kritisiert, was sie macht. Also ist sie ein gutes Opfer oder ein schlechtes Opfer? Sitzt sie jetzt weinend zu Hause, dann ist sie vielleicht ein gutes Opfer, aber ist sie vielleicht auch selbstbewusst und wehrt sich oder möchte irgendwie an die Öffentlichkeit, dann ist sie irgendwie ja auch schon wieder, die will doch nur irgendwie Fame oder, also das kennen wir auch aus anderen Bereichen, also auch wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Und ich irgendwie genau Menschen, die so gerade so Anti-Sexarbeit sind, die dann immer mit ihren Verboten kommen, wie soll ich Beziehungen verbieten? Also das ist doch
die
irgendwie
Ehe
Quatsch.
Am besten.
Ja.
Erstmal die Ehe und dann die Sexarbeit, wenn es sein muss.
Ich dachte gerade, man müsste wahrscheinlich Hollywood-Filme verbieten, weil ganz viele von den Sachen, die du am Anfang erzählt hast, dieses toxische Beziehung erstmal anstarten, dann diese großen Dramen, dieses Hoch und Runter und dieses, das ist ja irgendwie wirklich der Plot von so einem romantischen Komödie. Und das ist irgendwie nach wie vor so. Ich schaue mir sowas echt ungern an, aber manchmal komme ich dann doch wieder dazu, dass ich mal sowas sehe in so einem Guilty Pleasure Moment. Und dann denke ich mir jedes Mal danach, ich fühle mich richtig schmutzig, ich fühle mich richtig schlecht, weil das so...
Redest du über Pornos oder Liebesfilme?
Ja, ich rede über romantische Komödien. und das ist irgendwie so, ich glaube, da muss einem auch bewusst werden, dass es durchaus sein kann, dass junge Mädchen auch immer noch heutzutage diesen Traum haben von diesem Retter, von diesem Ritter auf dem weißen Ross und diesem Haus und dem Garten und diesen romantischen Gesten und diesen, es wird ja auch teilweise in Hollywood-Filmen auch immer noch Gewalt runtergespielt. Also es wird Gewalt und Eifersucht als Zeichen von Liebe gedeutet. Es wird, man hat Sympathie für den Mann, der die Frau schüttelt und schreit, aber du hast dich mit ihm getroffen. Und dann denkt man, ja, ich kann verstehen, dass er eifersüchtig ist und ich fühle mit ihm und außerdem sieht er gut aus. Und es ist irgendwie so, ich glaube, das ist so groß. Und ich finde auch als Eltern, vielleicht, wenn man jetzt auch als Eltern irgendwie ein Kind großzieht, ist es vielleicht auch wichtig, dass man da einfach auch mit den Kindern immer wieder drüber redet, dass diese Filme solche Sachen, also dass man das mal hinterfragen kann, einfach was man da so sieht. Dass man so, hättet ihr eigentlich das zugelassen, wenn der euch geschüttelt hätte? Wäre das okay für dich eigentlich gewesen? Mache ich das mit der Mama auch oder so? Oder also, dass man halt darüber mal spricht. Ja. Mhm.
Ja, gerade dieses Eifersucht als Liebesbeweis. Also das haben mir so viele Mädchen in diesen Präventionsworkshops gesagt. Ja klar, wenn er mich liebt, dann muss er ja eifersüchtig sein.
Und wenn er nicht eifersüchtig ist, dann liebt er mich
genau.
auch nicht.
Richtig.
Es gibt halt einen Unterschied zwischen Eifersucht und meiner Partnerin verbieten, Dinge zu tun. Ne? Ja. Also ja. Natürlich ist es voll normal, auch eifersüchtig zu sein. Also muss man jetzt auch nicht, aber ist auch nicht schlimm, wenn man es ist. So, aber es ist halt anders, wenn ich sage, boah, ich bin voll eifersüchtig, weil du mit dem irgendwie essen warst und ich jetzt Angst habe, dass du den toller findest als mich. Oder wenn ich sage, ich verbiete dir, mit dem essen zu gehen. So, also ja. Genau. Und das eine ist, kann man meinetwegen auch als, ja gut, man ist halt verliebt und dann ist man halt eifersüchtig oder hat Verlustängste und so. Und das andere ist halt einfach Verbot, Einschränkungen und...
Ja. Ich glaube, Lenia, du gehörst ja zu dem 1% derjenigen bei OkCupid, die angegeben haben, dass Eifersucht zu jeder Beziehung dazugehört.
Ja, nee, das steht bei OkCupid kann man ja, das ist so eine Dating-Plattform, wo man so Fragen beantworten kann auch. Und da gibt's diese Frage, ist Eifersucht in einer Beziehung gesund? Und da sagen immer alle Menschen nein. Und das finde ich halt Schwachsinn, weil Eifersucht ist halt ein Gefühl wie jedes andere und ist halt super gesund. Und wenn ich mir verbiete, eifersüchtig zu sein, das wird nix, kann ich aus Erfahrung sagen. Genau, das heißt,
ich glaube, das Problem ist, dass wir versuchen, die andere Person nicht eifersüchtig zu machen. Beziehungsweise, genau, wenn ich jemanden eifersüchtig mache, bin ich die Böse.
Genau,
statt dass man halt darüber redet, okay, du bist eifersüchtig, ich kann das spiegeln, ich sehe, du bist eifersüchtig, wir reden darüber und ich spiegel es. Und dann ist dann das Ende. Man macht daraufhin nichts. Also klar kann ich dann, wenn mein Partner zum Beispiel eifersüchtig ist, sagen, ja, ich sehe, du bist eifersüchtig und wir reden dann, ich spiegel ihn und wir reden darüber und er kann sein Herz erschütten.
Aber ja, es führt vielleicht nicht dazu,
dass ich mein Verhalten ändere. Ja. So. Also ich werde trotzdem das machen, was ich tue oder es vielleicht ein bisschen anpassen darauf, dass es für ihn nicht so triggernd ist oder so. Aber ich werde nicht mein Verhalten jetzt ändern, damit er nicht mehr eifersüchtig ist. Und ich glaube, da ist der Punkt, in ganz vielen Hollywood-Filmen wird er auch falsch abgebogen. So nämlich, du bist die Böse, weil du machst ihn eifersüchtig. Du bist die Schlampe und du hast jetzt gefälligst auf mit diesem Verhalten und am Ende seid ihr dann zusammen, weil du hast aufgehört mit diesem Verhalten, das ihn eifersüchtig macht. Und das ist der Grund, warum ihr jetzt zusammen sein könnt und glücklich bis an euer Lebensende.
Ja, und auch was so die Normalitätsvorstellungen sind. Also wenn irgendwie so gefühlt gesellschaftlicher Konsens ist, als Mädchen hat man eben keine männlichen Freunde, weil das ja sowieso nicht klappt und man darf sich nicht mit anderen Jungs oder Männern treffen und man macht es, dann ist man natürlich die Böse. Und irgendwie Ja, für viele. Deswegen ist für viele, glaube ich, auch die so ein Loverboy kennenlernen, das irgendwie auch erstmal normal, was da alles passiert. Mhm. Und nur was dann irgendwie interessant ist, diese ganzen Ansprüche, Erwartungen, irgendwie Verbote, wie auch immer, gelten ja immer nur für sie und nicht andersherum. Mhm. Und irgendwann hat auch eine Klientin mal zu mir gesagt, also er hat immer mein Handy kontrolliert. Er hat mir verboten irgendwie, ich musste dem und dem entfolgen auf Instagram. Er war immer total eifersüchtig. Aber es ist ja eigentlich unfair, weil er hat die ganze Zeit mit anderen Mädchen geschrieben. Und ich durfte nicht in sein Handy gucken. Und ich durfte nicht das und das und das. Und genau darum geht's ja auch mal zu merken, aha, Moment, das ist ja dann irgendwie, da stimmt ja dann irgendwas nicht. Mhm. Also,
ach krass. Ja. Auch noch eine gute Red Flag, wenn für dich Regeln gelten, die andersrum nicht gelten. So kann man auch noch mit auf die Liste
generell
schreiben.
Generell Regeln. Also ich finde schon, Regeln sind, ich sehe Regeln als sehr zweischneidiges Schwert in Beziehungen. Wenn ich jetzt merke, meine Freundin ist in einer toxischen Beziehung, meine Freundin ist in irgendeiner Art von missbräuchlichen Beziehung, die lässt sich aber nicht sagen, weil die ist ziemlich verliebt in die Person oder meine Tochter oder so, was weiß ich. Was würdest du raten, wäre die beste Vorgehensweise dafür?
Also erstmal nicht alleine damit bleiben. Also sich selber Unterstützung holen und dann irgendwie das nicht für sich entscheiden zu müssen, sondern vielleicht eben mit einer Sozialarbeiterin gemeinsam zu gucken, wie können wir vorgehen. Und was, glaube ich, immer richtig und wichtig ist, ist im Kontakt zu bleiben. Also nicht irgendwie den Kontakt abzubrechen, außer es geht nicht anders, weil man selber emotional zu sehr belastet ist. Das kann natürlich auch sein. Aber immer wieder Angebote machen, in den Kontakt gehen, zuhören, da sein und immer wieder sagen, ich unterstütze dich. Und auch wenn die Person die Hilfe erstmal 2, 3, 4, 5 Mal nicht annimmt, irgendwann dann vielleicht schon. Und ich glaube, viele Betroffene wissen dann auch, da gibt es jemanden, auf den kann ich zurückgreifen und auf die Person kann ich mich verlassen. Und das ist total viel wert. Mhm. Das haben auch Eltern gesagt, dass die irgendwie wirklich teilweise jahrelang so ein bisschen gelitten haben oder durch die Hölle gegangen sind. Und die Töchter haben keine Hilfe angenommen. Es wurde immer schlimmer. Aber dann war der Punkt, wo die Person selber gesagt hat, so geht's für mich nicht weiter, jetzt möchte ich Hilfe. Und dann sind sie meistens auch auf die Eltern oder irgendwie Freunde, Freundinnen zugegangen. Mhm.
Und wie mache ich das jetzt als Kunde? Wenn ich merke, irgendwas kommt mir komisch vor, die ist mir ein bisschen zu... Da, irgendwie habe ich das Bauchgefühl, dass da irgendwas nicht richtig ist. Was kann ich denn überhaupt machen?
Ja, ich würde sagen, auch nicht alleine damit bleiben. Also da gibt es vielleicht dann auch zwei Möglichkeiten. Entweder sich auch an eine Beratungsstelle wenden und irgendwie mal anrufen, die Lage schildern und einfach mal zusammen reflektieren, was ist da passiert, und auf dieses Bauchgefühl auch zu hören. Und natürlich können auch Kunden, Kundinnen jederzeit zur Polizei gehen und da irgendwie ihren Eindruck schildern. Da haben natürlich viele Bedenken vor, aber das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Und ich glaube, dann kommt es immer ein bisschen darauf an, wie die Situation ist. Also man kann natürlich auch irgendwie in dem Moment selber einfach irgendwie Unterstützung anbieten, wenn man das leisten kann. Also da muss man natürlich auch mal ein bisschen abwägen, aber vielleicht auch je nachdem, wenn das eine Person ist, die ich schon mehrmals gesehen habe und irgendwie habe ich das Gefühl, da haben wir auch schon mal ein bisschen gequatscht und die hat irgendwie auch schon mal ein bisschen was durchblicken lassen, dann können das ja auch so sehr, ja, so niedrigschwellige Angebote sein oder zu sagen, ach, ich kenne da auch eine Beratungsstelle, ne, falls mal was ist. Also es muss ja auch gar nicht so sein, oh, du bist bestimmt ein Opfer oder da ist es doch bestimmt hier alles irgendwie schrecklich, sondern vielleicht einfach sagen, ah, ich habe das irgendwie oder eine Doku gesehen oder ich kenne die und die Stelle, da kann man sich einfach melden, wenn was ist, die heißen so und so. Und dann ist es irgendwie, dann bleibt es auch wieder bei der Person. Ich rate sehr doll davon ab, irgendwie den Retter oder Helden zu spielen und irgendwie Hilfe irgendwie quasi zu erzwingen. Also weil die Person muss es selber machen und manchmal rufen Kunden bei uns an und sagen dann, ja, ich will ihr helfen und ich will das und das machen. Und dann frage ich immer, will sie das denn auch? Und wenn sie das will, dann kann sie gerne zu uns kommen. Mhm. Kannst du ihr sagen, ne? Kannst du ihr den Namen nennen oder einen Flyer, je nachdem, mitgeben.
Also erstmal klingt so, als wäre es gut, sich bei euch zu melden und wenn und ihr könnt wahrscheinlich auch weiterverweisen, falls ihr dann doch irgendwie die falsche Stelle seid oder die falsche Stadt oder irgendwie so. Und wahrscheinlich ist bei euch auch alles kostenlos erstmal, oder?
Ja. Genau. Nicht nur erstmal, sondern generell.
Ja.
Genau. Kann man euch auch irgendwie spendentechnisch unterstützen oder so?
Ja.
Ah ja, okay. Also,
genau, es gibt die Möglichkeit für unser Projekt zu spenden, was irgendwie ganz gut ist, weil wir dadurch dann nochmal so extra Sachen finanzieren können. Also gerade solche Erstberatungen bei der Juristin oder ja, manchmal gibt es ja irgendwie auch so Sonderausgaben, wenn es irgendwie darum geht, irgendwelche Zugtickets zu buchen, weil irgendwie ein Ortswechsel ansteht oder sowas. Ja, also uns kann man auf jeden Fall unterstützen. Man kann sich auch bei uns melden und irgendwie mit einer Infogruppe vorbeikommen, wenn man am Thema Interesse hat. Also das sind alles Sachen, einfach davon erzählen. Vielleicht auch sagen, ich kenne ja Menschen, die haben irgendwie jugendliche Kinder. Irgendwie zu sagen, das wäre doch mal eine Idee für einen Elternabend. Ne? Mhm. Weil auch Eltern können oder Angehörige können sich ja informieren und aufklären.
Ja, das klingt richtig gut.
Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Genau solche Sachen braucht's, glaube ich, mehr in der Welt.
Viel mehr davon.
Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für genau alle Infos. Natürlich sind unten verlinkt, falls ihr Kontakt aufnehmen wollt oder irgendwie Selbsthilfe braucht oder so, dann schaut mal unten in den Links. Und auch wenn du Betroffene bist von dieser Methode, dann melde dich voll gerne mal bei uns. Ist auch natürlich unsere Kontakte unten verlinkt. Vielleicht können wir da nochmal so einen kleinen Einspieler irgendwann machen, dass vielleicht andere Betroffene nochmal besser verstehen können, wie fühlt sich das an in dem Moment oder wie kriegt man sowas mit oder so. Genau, das wäre super, super toll. Und dann, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht leite diese Folge doch auch weiter an andere Menschen, die daran interessiert sind oder interessiert sein könnten. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Freitag wieder.
Ja, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
Ja. Danke euch. Vielen Dank, Alina. Tschüssi.
Ciao.
Tschüss.
Geliebte auf Zeit.